Also wir sagen, dass die Bezeichnung irreführend ist, weil Waffen grundsätzlich zu tragen ist eigentlich immer verboten. Also gerade alle Waffen, die nach dem Waffengesetz eben bestimmten Voraussetzungen unterliegen, weil sie eben so gefährlich sind, die erfasst aber die Waffenverbotszonenverordnung auch und darüber hinaus eben gefährliche Gegenstände. Und es gibt eine Auflistung innerhalb der Verordnung, was dazu alles zählt, also auch Baseballschläger und so weiter, Äxte, Pfefferspray, aber eben auch bis hin zu Einwegplastikmessern, eigentlich alles. Und wir sagen halt, dass es nicht wirklich um die Waffen geht. Das ergibt sich auch daraus, dass eigentlich die Waffenverbotszonenverordnung keine weiteren Befugnisse der Polizei auch gibt, sondern das geht alles nach dem Polizeigesetz. Und da die ganze Eisenbahnstraße bzw. die ganze Waffenverbotszone, dieser Raum ist als gefährlicher Ort deklariert. Das bedeutet, dass die Polizei dort mehr oder weniger verdachtsunabhängig Personenkontrollen durchführen kann, weil es dort eben, so sagen sie, ein verstärktes Kriminalitätsaufkommen gibt. Und diese verdachtsunabhängigen Personenkontrollen sind aber ein Einfallstor für Racial Profiling. Das ergibt sich auch aus unseren Erfahrungen, die wir sammeln. Wir bekommen sehr viele Gedächtnisprotokolle von Kontrollen oder einfach nur so kurze Meldungen, dass schon wieder irgendwie entdeckt wurde, wie People of Color kontrolliert wurden. Und das ist natürlich, also Racial Profiling ist verboten. Und da, das ist ein großer Anknüpfungspunkt, warum wir die Waffenverbotszone kritisieren, weil eben sehr viele rassistische Polizeikontrollen stattfinden und das auch definitiv so angelegt ist.
Jetzt hast du es ja schon selber gesagt, dass Racial Profiling einer eurer großen Anknüpfungspunkte ist, was ja gerade an der Eisenbahnstraße, die vor allem migrantisch und alternativ geprägt ist, auch eine große politische Aussagekraft hat mit der Errichtung einer solchen Zone. Und ihr gebt in eurer Arbeit ja auch praktische Anleitungen zum Umgang mit solchen Kontrollen. Du hast ja gesagt, das Errichten dieser Zone, das hat sich so ausgewirkt, dass es da vermehrt zu solchen verdachtsunabhängigen Kontrollen kommt. Wie kann man denn, wenn man zum Beispiel selbst Opfer einer solchen Kontrolle wird, souverän darauf reagieren?
Also wir empfehlen auf jeden Fall immer, die Rechtsgrundlage zu erfragen. Also die Polizei darf nicht handeln, ohne dass sie eine Eingriffsvoraussetzung hat. Das richtet sich entweder nach dem Polizeigesetz oder zur Strafverfolgung auch nach der Strafprozessordnung. Das ist aber nur einschlägig, wenn man wirklich eine Straftat verdächtig ist. Also wenn die Polizei irgendwie gesehen hat, wie man was gestohlen hat oder so. Alles andere und vor allem auch diese verdachtsunabhängigen Kontrollen richten sich nach dem Polizeigesetz. Und da müsste eben verschiedene Voraussetzungen eben vorliegen. Zum Beispiel, dass man die öffentliche Ordnung stört oder dass von einem eine Gefahr ausgeht. Oder eben, dass man sich einfach nur an einem Ort aufhält. Dieser gefährliche Ort eben, den die Waffenverbotszone umfasst. Allerdings, was wir immer auch in Kontrollen zu hören bekommen, ist, dass sie kontrollieren wegen Waffenverbotszone und das ist falsch. Wie ich vorhin halt gesagt habe, die Waffenverbotszonenverordnung gibt ja keine Eingriffsbefugnis. Also da immer ganz konkret nachfragen, warum kontrolliert die Polizei und was sind so die Tatsachen, auf die sie das denn stützt. Und dann auf jeden Fall den Maßnahmen widersprechen und falls ein Protokoll geführt wird, das auch darauf bestehen, dass das protokolliert wird. Das ist noch total wichtig. Und dann gibt es noch zwei weitere Rechte, die man hat, die auch sehr hilfreich sind. Zum einen darf man den Dienstausweis der Polizistinnen verlangen. Das ergibt sich aus § 8 vom Polizeigesetz. Das wird in den meisten Fällen verweigert. Also wir haben es noch nie erlebt als gesamte Gruppe oder mit allen Menschen, die ich gesprochen habe, dass das irgendwann mal stattgefunden hätte. Aber auf jeden Fall darauf bestehen, den Ausweis zu verlangen. Falls man sich später gegen die Maßnahme rechtlich wehren möchte, hat man dann eben gleich die Kontaktdaten der durchführenden Beamtinnen. Und so ein letzter Punkt ist noch, man kann einen Beistand hinzuziehen. Beistand, das kann jede Person sein, die man irgendwie auffordert, die irgendwie gerade an der Kontrolle vorbeiläuft. Man hat total Angst vor der Polizei und fühlt sich unsicher. Da einfach auf Personen zugehen und sowas sagen wie, hey, kannst du mir kurz helfen und mit dabei bleiben? Willst du mein Beistand sein? Das Recht ergibt sich aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz. Und das ist vor allem auch praktisch, wenn man eine Übersetzung braucht oder genau, wenn man einfach Angst hat und nicht allein sein möchte.
Jetzt finde ich vor allem interessant, was du am Anfang gesagt hast, nämlich, dass alleine dieses Aufhalten in der Waffenverbotszone noch nicht eigentlich als Grund dafür zählt, dass man so einer Kontrolle unterzogen werden darf. Was ja aber auch eine ganz große Kritik an diesen Kontrollen ist oder auch an dieser Verschärfung der Polizeigesetze bundesweit, dass Polizistinnen überwachen dürfen, bevor es brenzlig wird. Und dadurch ist es ja für die Bürgerinnen eher schwer vorhersehbar, welches Verhalten sie da ins Visier der Polizei bringt. Ihr erwähnt da, dass auch wenn es darum geht, nicht nur selber als Opfer, sondern auch als Zeuge bei solchen verdachtsunabhängigen Kontrollen zu intervenieren, dass es da vor allem darum geht, die Rechtmäßigkeit des Handelns der Polizei einzugreifen, also Unverhältnismäßigkeiten deutlich zu machen. Wie kann ich denn unverhältnismäßiges Verhalten seitens der Polizeibeamten einordnen, wenn die ja anscheinend nicht mal mehr verpflichtet sind, mir zu sagen, was jetzt der Grund für ihre Kontrollen genau sind?
Wir empfehlen auf jeden Fall jede Art von Polizeikontrollen, ob jetzt rassistisch motiviert oder nicht, zumindest kritisch zu begleiten, also mit einem gewissen Abstand. Das ist auch ein demokratisches Recht, dass die Zivilgesellschaft eben kontrollieren kann, was macht die Polizei hier, und das eben einzufordern, dass sie sich an Recht und Gesetz hält. Und zu dem Verhältnismäßigkeitsprinzip gehört eben, dass man nicht übermäßig Gewalt anwendet oder dass eben die Polizistinnen nicht diskriminierend irgendwie Maßnahmen anordnen, die absolut nicht notwendig sind. Also zum Beispiel hören wir auch immer wieder, dass auf der Eisenbahnstraße oder auch an anderen Orten die Polizei Leute auffordert, sich auszuziehen, auch im Winter, auch die Schuhe, und dann, dass sie auch länger sitzen bleiben, das haben wir schon öfter erlebt. Also das ist alles das, was so unverhältnismäßig ist, und das macht eben so eine Kontrolle rechtswidrig. Und das kann man eben von als Betroffene selbst und auch als sich solidarisierende Person einfordern, denn das sind rechtsstaatliche Prinzipien, die allen Menschen hier im Land zugutekommen sollen. Deswegen rufen wir auch auf, in so Kontrollen zu intervenieren. Aber es ist natürlich schwierig, weil im letzten Moment hat die Polizei immer noch die Macht über diese Situation. Und wenn sie eben sagt Nein, dann ist es vielleicht rechtswidrig, aber dann kann ich mich in dem Moment trotzdem nicht anders wehren. Bei Polizeigewalt, wenn es dazu kommt, dass eben massiv Gewalt angewendet wird, obwohl sich eine Person eigentlich nicht wehrt, empfehlen wir auch umstehenden Personen, das festzuhalten, fotografisch. Polizistinnen zu fotografieren ist an sich super schwierig, und wir haben ein paar Links auch auf unserem Blog, wo das nochmal relativ gut erklärt ist, weil es eben grundsätzlich nicht erlaubt ist. Aber wenn es zu Polizeigewalt kommt, dann gibt es eben so ein großes öffentliches Interesse daran, dass es dokumentiert wird und dass es auch später als Beweismittel verwendet wird, so ein Foto, dass es eben zulässig ist. Aber im Zweifel muss man sich dann halt mit den Polizistinnen rumstreiten, wenn sie das Handy zum Beispiel beschlagnahmen wollen oder so. An allen Ecken und Enden gibt es irgendwie eine Rechtsunsicherheit, und der wollen wir entgegenwirken, indem wir eben so Workshops geben, indem wir so Informationen auf unserem Blog aufarbeiten und Infomaterial bereitstellen. Aber es ist super schwierig. Aber wir versuchen eben eine solidarische Nachbarschaft irgendwie zu etablieren, angefangen im Eisenbahnstraßenviertel, dass quasi immer Leute stehen bleiben, wenn es Kontrollen gibt, sodass die Polizei auch einfach nicht mehr so viel Lust hat, einfach willkürlich irgendwelche Leute zu kontrollieren, weil sich eben immer gleich eine Traube von Menschen darum sammelt, die eben diese Kontrolle begleiten und auch gegebenenfalls eben eingreifen, wenn sie der Meinung sind, das ist hier aber jetzt gerade alles nicht rechtens, was die Polizei tut.
Der Hinweis, was du gesagt hast, wenn es um ein gewalttätiges Ausschreiten der Situation geht, das auch zu dokumentieren, dass ihr da einen rechtlichen Leitfaden quasi auf eurer Website zur Verfügung stellt. Und du hast ja auch selber gesagt, dass es euch um eine kritische Öffentlichkeit geht, auch bezüglich der Verschärfung solcher Polizeigesetze. Da spielen ja auch noch zwei andere Umstände rein. Und zwar muss sich ja die Polizei als Institution immer wieder mit diesem Vorwurf des Rechtsextremismus in den eigenen Reihen auseinandersetzen, was teilweise schwer nachweisbar ist, weil es ja Positionen gibt, die das versuchen zu bagatellisieren, oder dass es halt auch nur wenige kritische Stimmen innerhalb der Polizei gibt, die sich da zu Wort melden können. Und da ist ja das Problem, dass die Polizei an sich als Institution zwar heterogen ist, aber ja auch keinen repräsentativen Ausschnitt der Gesellschaft darstellt. Also zum Beispiel linke Positionen finden sich in der Polizei nur wenig und auch die vorhandenen Strukturen und Regelungen, die implizieren das ja auch so ein bisschen. Also das ist ja vielleicht selbst bei, nennen wir sie ordnungsviele Menschen, die zur Polizei gehen, dass es sich da auch nicht immer um Rassismus in dem Sinne handeln muss, dass man den wirklich offen ausleben möchte an den Personen, sondern dass es die Strukturen selber sind. Habt ihr da irgendwelche Forderungen auch bezüglich solcher polizeiinterner Strukturen, die diesen Rassismus abbauen könnten?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja relativ viele Chatprotokolle, die die rechte Gesinnung von Polizistinnen belegen und auch Berichte oder auch Funde in Kasernen in Sachsen. Häuft sich das auch alles nochmal stark, wo wir diesen Polizeipanzer, den Survivor, damit so Nazi-Symbolen auch versehen hatten. Das kommt natürlich daher, dass die Polizei vor allem Menschen anzieht, die mit Hierarchien kein Problem haben, die vielleicht auch eine autoritärere Gesinnung haben. Das verstärkt sich dann dadurch, dass viele soziale Kontakte eigentlich nur zu anderen Polizistinnen haben und das ist sich dann immer gegenseitig so Meinungen immer noch verstärkt. Man spricht dann eben auch von so einem Chorgeist. Und es gibt aber Möglichkeiten, dass eben genau solche Sachen durchbrochen werden. Also was wir explizit fordern, ist eine Kennzeichnungspflicht. Ja, also dass Polizistinnen eben besser auch strafrechtlich belangt werden können, beziehungsweise ihr Handeln gerichtlich nachgeprüft werden kann. Dann natürlich eine unabhängige Beschwerdestelle. Das neue sächsische Polizeigesetz sieht eine Beschwerdestelle vor, die aber dem Innenministerium untergliedert ist, also genauso wie die Polizei, was sich wahrscheinlich als nicht wirklich wirkungsvoll etabliert. Deswegen wirklich unabhängig und auch für Polizistinnen, die eben dann Fehlverhalten von Kameradinnen und Kolleginnen anonym melden können. Das ist nämlich ein starker Hinderungsgrund bis jetzt für viele, dass sie eben dann soziale oder auch disziplinarrechtliche Folgen haben, wenn sie sich gegen solche rechten Meinungen positionieren. Genau, und aber auch die Beschwerdestelle für Menschen, die eben von polizeilichem Handeln betroffen sind, also für Bürgerinnen und Bürger. Und noch ein Punkt, was auf jeden Fall etabliert werden muss oder noch wesentlich stärker gehandhabt werden muss in der Ausbildung, eine Sensibilisierung für Diskriminierung. Wie funktioniert das? Was gibt es verschiedene Diskriminierungsmechanismen? Also es geht ja auch über Rassismus hinaus. Klassismus ist da noch ein ziemlich typisches Motiv, was wir auch immer wieder hier auf der Eisenbahnstraße erleben. Also da eine Sensibilisierung, eine Schulung. Wie kann ich diskriminierungsfrei kontrollieren? Weil jetzt läuft eigentlich alles darauf hinaus, so ja, sucht mal die Nafris, aber und dann lernen sie, wie man irgendwie Sachen sagt, damit man die diskriminierende Praxis rechtfertigen kann. Aber das ist natürlich ein total falscher Ansatz.
Was mir auch noch eingefallen ist, wir sind jetzt leider ein bisschen davon weggekommen, aber das wäre vielleicht auch so meine abschließende Frage, um auf eure Arbeit explizit nochmal zurückzukommen. Und zwar hast du ja vorhin erwähnt, dass es die Möglichkeit gibt, auch Gedächtnisprotokolle von solchen Kontrollen zu erstellen. Und ich glaube, gesehen zu haben, dass man die ja auch bei euch zuschicken kann. Was passiert denn mit solchen Gedächtnisprotokollen?
Wir rufen schon seit Januar 2018 auf uns, Gedächtnisprotokolle oder auch einfach nur die Meldung zu schicken, wenn man diskriminierende Kontrollen oder irgendwie unverhältnismäßige Kontrollen erlebt hat. Das ist vor allem dazu gedacht, dass wir eben dokumentieren, was hier abgeht, dass wir auch ab und zu mal dann Meldungen über Twitter oder so raushauen, wenn sich bestimmtes polizeiliches Verhalten eben häuft, um andere Leute eben zu warnen und auf ihre Rechte hinzuweisen. Also was ich vorhin schon erwähnt hatte mit dem falsche Rechtsgrundlage, Kontrollen außerhalb der Waffenverbotszone oder diese Forderungen des Entkleidens, also dass man eben sowas dann teilt. Also es hat so einen starken Dokumentationseffekt. In erster Linie war es aber dazu auch gedacht, eine Ansprechstelle für Betroffene von eben solchen diskriminierenden Kontrollen zu schaffen, sich eben nicht alleingelassen gefühlt wird. Und da in der Hinsicht arbeiten wir auch relativ stark mit anderen Beratungsstellen, also zum Beispiel dem RAA zusammen. Und die Protokolle werden bei uns sicher und verschlüsselt auf dem Server gespeichert sozusagen, dass wir das gegebenenfalls auch benutzen können, um eben bestimmte polizeiliche Praxen zu analysieren und Muster darin zu erkennen. Genau,